Abedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Der zweite Teil der NHL-Vorschau. Und einer ist gleich, wie man so schön sagt, in der Leitung geblieben nach unserer ersten Vorschau. Bernd Schwickerer. Servus, Bernd.
Ja, servus, Fetzi. Guten Tag.
Ja, wir haben ja auch einen anderen Podcast aufgezeichnet, also eine zweite Vorschau oder eine erste, je nachdem, also zwei Vorschauen.
Den haben doch alle gehört.
Die haben schon alle gehört, ja, aber wenn sie gleichzeitig rauskommt, egal.
Und am besten hört ihr den danach nochmal.
Genau. Für die West und für die Central, da kennt er sich nämlich am besten aus, auch mit dabei, Markus Reinhold. Servus, grüß dich.
Ja, hallo, guten Abend, danke für die Einladung.
Ich dachte eigentlich, dass du mehr East Division geschaut hast, aber ich habe so die Vermutung, dass du vielleicht jetzt nicht unbedingt über die Toronto Maple Leafs sprechen willst, sondern mal über andere Mannschaften. Aber du hast viel wahrscheinlich wieder geschaut, auch in dieser besonderen Saison. Und deswegen frage ich mich, ja, war es ähnlich gut wie sonst oder hat dir was gefehlt, ganz normal? Oder war es einfach ja tatsächlich so speziell, wie die Saison halt auch war zum Schauen?
Ja, ich habe ja an der Stelle ja letztes Mal schon ein bisschen rumgejammert, dass ich da ein bisschen diesen Mid-Season-Blues hatte. Und zwar wurde langsam ein bisschen langweilig. Es hat sich eigentlich nie so viel geändert. Ich habe es versucht zu bekämpfen, indem ich mir ein paar Spiele aus der anderen Division als der Norddivision angeguckt habe. Hat auch ein bisschen geholfen. Sieht auch, war auch ganz interessant, auch wenn die Leute, die verfolgt haben, bestimmt etwa auch genauso ja, ein bisschen genervt, gelangweilt waren von immer denselben Duellen. Und ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht in die Playoffs rein, weil da ändert sich ja erstmal nicht. Bleibt ja erstmal bei denselben Mannschaften, die sich schon wieder treffen. Aber ich hoffe, dass durch die Playoffs ein bisschen aufregender, ein bisschen spannender und ein bisschen aufregender wird. Ich frage mich so ein bisschen, jetzt hat man 56 Spieler. In der normalen Saison kämen ja jetzt fast noch 30. Ne? Also irgendwie spricht das zum das Ganze doch mal ein bisschen zu verkürzen. Vielleicht nicht mehr 82 Spiele zu machen. Ich weiß, die machen da nie alle mit. Die wollen ja da auch die ganzen Einnahmen haben. Aber sinnvoll wäre es schon für alle unsere Aufmerksamkeit und so weiter. Aber wir werden sehen, was passiert.
Einnahmen ist ein gutes Stichwort. Habt ihr das gelesen bei The Athletic? Die haben mal hochgerechnet, wie viel die NHL dieses Jahr an Kohle verloren hat. Und die kommen auf eine Zahl von irgendwie 3,5 Milliarden. Weil die ja natürlich sagen, in der normalen Saison hat die NHL, wenn wir also eine 82er-Saison haben, kommen ungefähr 22 Millionen Zuschauer in die Hallen. Dieses Jahr ist es knapp 1 Million. Das heißt, wir reden schon mal über 21 Millionen, die weniger kommen. Und ein Ticket kostet ungefähr $80. Was aber noch krasser ist, es gibt Erhebungen darüber, dass Zuschauer oder Zuschauerinnen in der Halle gibt zusätzlich zum Ticket nochmal durchschnittlich $100 aus. 100.
Einer.
Ich meine, natürlich, ich meine, die Preise sind exorbitant, was irgendwie Speisen angeht und sowas. Und allein das Parken. Ne? Ich war ja 2019 war ich ja in New Jersey gegen die Rangers und da ist so ein Parkplatz direkt vor der Halle und dann steht da irgendwie Special Event Rate und da kostet der Parkplatz einfach $30. Und wenn man das natürlich alles hochrechnet, bin ich mal gespannt, ob der Salary Cap in den nächsten Jahren doch irgendwann mal steigen wird.
Und da war die Helmwerbung schon eingerechnet oder nie? Aber die war Tropfen auf dem heißen Stein wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne? Also das war jetzt ehrlich gesagt in dem Artikel gar nicht explizit aufgeführt.
Ja.
Also Markus, über die North Division haben wir schon gesprochen. Maple Leafs holen den Cup, jede Serie einen Sweep. Also das haben wir schon abgehandelt. Es ist bloß die Frage, gegen wen sie im Finale sprechen. Vielleicht spielen. Eine der Mannschaften, über die wir jetzt sprechen. Fangen an in der Central Division in der West Division wollen wir anfangen. Mit natürlich zwei richtig starken Mannschaften, die sich bis zum letzten Spieltag um die President's Trophy gestritten haben, nämlich die Colorado Avalanche, die dann die President's Trophy geholt haben mit dem besten Rekord und mit den Vegas Golden Knights, die Zweiter geworden sind, aber genau gleich viel Punkte hatten. Auch die Regulation und Overtime-Wins waren komplett gleich bei Colorado und Vegas. Der Tiebreaker war aber das direkte Duell und da hat sich Colorado dann durchgesetzt, weil man 4 von 8 gewonnen hat, also genau die Hälfte, aber halt einmal in der Verlängerung verloren hat. Also das war minimal der Unterschied und jetzt Colorado also Erster in der West Division und trifft in der ersten Runde auf die St. Louis Blues, die Vierter geworden sind. Und Markus, natürlich ist Colorado ein brutales Powerhouse, aber sie haben es jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr in den Playoffs gezeigt, dass sie ein Powerhouse sind und ich finde auch St. Louis ist ein richtig unangenehmer Gegner.
Ja, das kann man so sagen, das ist wieder das alte never underestimate the heart of a champion und so weiter, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Colorado, das ich eigentlich durchsetzen müsste. Lustig ist ja, die haben ja 6-mal jetzt im April gegeneinander gespielt, ne? Also 2-mal irgendwie im Januar, unter anderem durch dieses N8-0, das Verrückte, und dann 6-mal im letzten Monat. Ich meine, die müssen sich ja jetzt auch schon ganz schön nerven und freuen, dass sie sich schon wiedersehen. Und die 6 von den 6 Spielen, die ersten, lass uns das mal als Playoff-Serie begreifen, die ersten 4 gewonnen von Colorado, dann mit dem Spiel, dann hatten sie dann den Playoff-Platz gesichert und danach die letzten beiden haben sie dann verloren. Und ich habe, das ist so ein bisschen das, wieso ich da jetzt nie denke, dass St. Louis da große Chancen hat, sondern ich glaube, dass die letzten beiden Spiele waren einfach so mal, ja, bisschen austrudeln lassen bei Colorado, auch selbst wenn es ein bisschen auch um die um den Gewinn der Division ging und um die Möglichkeit, da Minnesota zu vermeiden. Aber es war meines Erachtens schon so, dass die dann nicht mehr dann alles gegeben haben. Grubauer war ja auch verletzt eine Weile lang und so. Aber ich glaube, jetzt sieht es so aus, oder ich bin der Meinung, dass die einzige Chance, die St. Louis da jetzt hat, ist einfach, dass Jordan Binnington nochmal diese Form erreicht, die er während dieses Stanley Cups Triumphs hatte in dieser Playoff-Saison 2019. Der letzte Monat war ja so ein bisschen, ging ja in die Richtung. Aber selbst, aber wenn er da nie an die Form heranreicht, wenn er nie das schafft, dann sehe ich da einfach jetzt keine große Chance für St. Louis insgesamt.
Ich sehe eigentlich nicht mal dann eine Chance, weil selbst wenn Binnington überragend spielt und es irgendwie schafft, diese unfassbare Offensivmaschine, die Colorado ist, aufzuhalten, selbst dann muss St. Louis ja selber erstmal Tore schießen. Und wenn wir uns mal so diese ganz grundsätzlichen Daten angucken, wie Corsi Expected Goals, Tore und sowas, in jedem Wert ist Colorado entweder die beste Mannschaft der Liga oder maximal die drittbeste. Ja. Und St. Louis ist in fast jedem Wert irgendwie 27, 28, 29. Also die sind überall sind die wirklich deutlich, deutlich schwächer. Und auch defensiv, also Colorado ist quasi die beste Offensivmannschaft der Liga, was Schüsse und Tore angeht. Es ist aber auch die beste Defensivmannschaft der Liga, was Schüsse angeht. Und bei den Toren sind sie immerhin Dritter. Also die sind einfach in allem überragend, auf allen Bereichen.
Schön, dass Bernd die letzte Sendung gehört hat von uns. Das ist ungefähr das, was wir letztes Mal besprochen haben. Das stimmt. Ja, du hast recht, aber ich will es einfach nie verneinen, dass selbst wir sind immer noch beim Eishockey und wir spielen Best of 7 und nie Best of 51 oder so. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass das passiert, dass wirklich Binnington nochmal, es muss dann wirklich sowas sein. Und Binnington gewinnt 3 Shutouts und einmal 2-1 gewonnen oder sowas. Wäre natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ist nie ganz unvorstellbar. Du hast doch recht, St. Louis, ich sehe gerade, ist auch das einzige Team, was in die Playoffs gekommen ist, mit einer negativen Tordifferenz, außer Montreal. Also das ist auch so, ja, auch so ein bisschen so ein Indikator, dass da ja wahrscheinlich nicht viel zu holen sein wird.
Aber für mich ist gar nicht Binnington der X-Faktor, sondern für mich ist tatsächlich Ryan O'Reilly der X-Faktor, weil das ein sehr, sehr faszinierendes Matchup zwischen O'Reilly und McKinnon, und ich habe ein Spiel kommentiert zwischen diesen beiden Teams und dann auch diesen beiden Centern. Natürlich ist es dann das große Thema, ne? Der eine, der halt einfach auch dann mal einen gegnerischen Center ausschalten kann mit O'Reilly, und ich glaube, in diesem einen Spiel hat sogar dann O'Reilly vorne den Hattrick gemacht und McKinnon hat zwar auch gescored, aber weniger als normalerweise. Das heißt, die St. Louis Blues haben da schon die Möglichkeit, diese Reihe vielleicht nicht auszuschalten, die McKinnon-Reihe, aber zumindest ja ein bisschen einzubremsen. Und dann ist aber trotzdem bei Colorado der große Unterschied zur vergangenen Saison. Da gab es doch diese sensationelle Statistik mit McKinnon, Topscorer von Colorado mit 93 Punkten, und der zweitbeste Scorer war Makar mit 50 Punkten, also 43 Punkte Unterschied. Makar hatte 54% der Scorerpunkte von McKinnon, und wenn man diese Saison schaut, gibt es 5 Spieler, die mindestens 54% der Scorerpunkte von McKinnon haben, nämlich Rantanen, der sogar mehr gescored hat als McKinnon, Landeskog, dann haben wir noch Burakovsky und wieder Makar. Und ich habe mir auch mal die Tiefe im Scoring immer geschaut, wie viele Spieler haben mehr als 30 Punkte. Und es sind 9 bei den Vegas Golden Knights, und es ist tatsächlich von allen Playoff-Teams der Top-Wert. Also Vegas hat 8, Tampa auch 8 mit 30 oder mehr, Toronto 7, Carolina auch 7, Pittsburgh 6. Also da hat sich Colorado, was die Tiefe im Scoring anbelangt, enorm gesteigert im Vergleich zur vergangenen Saison.
Ich habe mir dasselbe für Tore angeguckt, und die haben 6 Spieler mit mindestens 15 Toren. Das ist ja auch krass, ne? Weil klar kannst du immer sagen, diese überragende Rantan, McKinnon, Landeskog-Reihe, aber dahinter hast du mittlerweile auch ordentliche Leute, ne? Also genau so ist es.
Und dann.
Ja, und Grubauer, was machen wir mit Grubauer?
Ja, Grubauer, also allein von den Statistiken.
Trauen wir ihm das zu, bleibt er unverletzt.
Wenn er fit bleibt, traue ich ihm alles zu.
Also, das ist, denke ich, auch eine mentale Geschichte so ein bisschen, ne? Weil also den letzten Playoff-Run, den er gestartet hat, hat er nicht beendet. Da war er eigentlich die Nummer 1 damals, hat die ersten zwei Spiele verloren und dann ist Holtby wieder gekommen beim Stanley Cup-Gewinn.
Ja, aber er war nicht so eine klare Nummer 1.
Ja,
ne?
Das stimmt schon. So, aber das kann trotzdem im Hintergrund, also Tor und Spiel ist ja auch viel einfach Psyche. Das kann schon im Hinterkopf sein. Von den Leistungen her, warum soll der nicht jetzt in den Playoffs genauso gut spielen wie in der Regular Season? Traue ich ihm absolut zu. Also das sind ja auch die Statistiken sind ja auch sensationell. Vasilevskiy ist der Einzige, der mehr Siege hat. Varlamov hat genauso viele Shutouts, es hat keiner mehr Shutouts. Save Percentage 92,2%. Gegentorschnitt gut. Also ja, echt richtig starke Saison. Auch dann nach seinem Ausfall auch wieder zurückgekommen und gleich wieder performt. Also zutrauen tue ich ihm das auf jeden Fall, aber ja, lass ihn mal das erste Spiel irgendwie verlieren und dann kommt das vielleicht irgendwie in den Hinterkopf. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ihn stoppen kann. Und dann vielleicht auch was die anderen stoppen kann, denn die Mannschaft ist einfach richtig gut.
Ich will jetzt hier diese typische Mimi-Karte spielen hier, aber die und ich nehme an, das würde auch passieren, wenn Grubauer jetzt, sag ich mal, aus Norwegen käme oder sagen wir, aus Österreich oder so. Das hat das nichts damit, dass er aus Deutschland ist. Aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass schon die nordamerikanische Öffentlichkeit, die Beobachter da ihn dann ein bisschen unterschätzen. Ne? Also ich glaube, wenn er jetzt aus Manitoba oder aus British Columbia oder Minnesota vielleicht noch, dann würde er, glaube ich, jetzt würde er mehr gehypt werden als die Tatsache, als wie die Wirklichkeit, dass er eben zufälligerweise aus Deutschland kommt. Den Eindruck habe ich so ein bisschen. Also ich denke schon, dass die Leistung, 7 Shutouts und so weiter, das ist schon alles sehr beeindruckend. Aber ich glaube, ihm wird das noch nicht so richtig zugetraut, da durchzumarschieren und die 4 Runden zu gewinnen. Ich traue ihm das sehr wohl zu, weil die Mannschaft drumherum, es ist eben nicht so wie bei St. Louis, er muss nicht als Einziger quasi da als Garant oder als eventuelle Möglichkeit oder Option für den Sieg erhalten, sondern er muss einfach nur so weiterspielen wie bisher, der Rest der Mannschaft ist gut genug. Aber ich habe eben nicht den Eindruck, dass in Amerika das, sie sehen, vielleicht wird auch so ein bisschen versucht, so eine Schwachstelle das kurz zu konstruieren bei dem Team. Ja, und wenn es schwer im Sturm, es geht auch schwer in der Verteidigung, ja, dann nimmst du den Torhüter.
Ja, lustigerweise habe ich genau denselben Gedanken aber mit Deutschland gehabt, weil, sind wir mal ehrlich, wie oft hört man denn von Grubauer? Klar, wenn er zu Null spielt, dann gibt es dann mal eine Agenturmeldung, das heißt, Grubauer führt Avalanche zum Sieg oder sowas. Aber jetzt auch diese ganzen Vorschauen, die man liest, es geht immer nur um 3 Seiten. Klar ist es natürlich auch einfacher zu vermarkten, wenn man von Toren was erzählen kann, als wenn man sagen kann, der hat irgendwie in den letzten 7 Spielen 1,9 Gegentore kassiert. Das hört sich erstmal komisch an. Das hört sich natürlich ganz anders an, als wenn du sagst, der Typ hat in den letzten 5 Spielen 9 Tore geschossen. Aber ich finde auch dafür, dass Grubauer ja nicht nur individuell auch richtig stark ist, natürlich nicht im Verhältnis auf 3-Seiten-Niveau, das ist auch klar, aber trotzdem ist er ein guter Mann. Aber dafür, dass er natürlich bei einem Team spielt, das ja objektiv gesehen viel größere Chancen hat, den Titel zu holen als Edmonton, bekommt er doch relativ wenig Berichterstattung.
Kann ich nicht so einspielen, da bin ich zu sehr in der Hockey-Bubble. Da wird er, glaube ich, so schon gewertschätzt, aber wenn du das sagst, glaube ich, steht das, ja.
Wobei es jetzt relativ schnell gehen könnte auch in den Playoffs, dass auf einmal Grubauer der beste deutsche Eishockeyspieler in der NHL ist, ne? Weil der andere vielleicht dann schon früher ausscheidet und dann ist der Fokus mehr auf Grubauer. Ja. Aber dazu braucht es halt die Playoffs. Colorado, dieser Conference Final Draw ist natürlich schon auch krass, ne? Also das ist vielleicht so ein Gegenargument noch, dass sie halt einfach den vorletzten Schritt noch nicht gemacht haben in den letzten Jahren, also dann vielleicht auch den letzten Schritt noch nicht gehen können. Letztes Conference-Finale war tatsächlich 2002 von den Colorado Avalanche, was Wahnsinn ist. Maple Leafs auch 2002. Florida Panthers von den aktuellen Teams, da ist es noch länger her, da war es 96. Und Columbus war noch nie im Conference-Finale. Aber ansonsten waren alle anderen Mannschaften seit 2002 schon mal im Conference-Finale. Und die Avalanche, die jetzt doch schon seit ein paar Jahren als super Team gelten, haben eben ja nicht mal das Conference-Finale bis jetzt erreicht.
Hatten wir uns nicht mal auf Halbfinale geeinigt?
Oder genau, sorry. Deswegen war ich auch ein bisschen durcheinander, weil es ist ja eigentlich auch
dieses Jahr ist ja vor allem wirklich ein Halbfinale. Ne? Das ist ja, die nennen es ja selber so, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Ja. Final Four, sagen sie, ja.
St. Louis natürlich nicht nur O'Reilly, sondern auch ja, Tyler Bozak zum Beispiel noch auf der Center-Position und Robert Thomas mit Mike Hoffman, da sicherlich nochmal auch Secondary-Scoring bekommen. Und ja, in dieser Saison spielt ein Torrey Krug in der Verteidigung der Blues. Aber keinen Alex Pietrangelo mehr. Die zweite Serie in dieser Division, die schon angesprochenen Vegas Golden Knights, die also genauso viele Punkte geholt haben wie die Colorado Avalanche, gegen die Minnesota Wild, die Vierter geworden sind. Und auch die sind ewig lang nicht mehr im Conference-Finale gewesen, nämlich 2003 das einzige Mal. Und waren so, ja, finde ich immer so die grüne oder die graue oder die grasgrüne oder die waldgrüne Maus in der Liga. Aber in dieser Saison, Markus, dann schon ja einfach alleine durch Kaprizov schon mal attraktiver. Ja, sonst früher immer so, ja, die spielen ganz gut defensiv und dann haben sie wieder mal einen Lauf gehabt und dann hat man sich gedacht, okay, könnten die vielleicht ein Dark Horse sein in den Playoffs, sind sie doch spätestens wieder in der zweiten Runde ausgeschieden, aber in der Saison spektakulärer, trotzdem natürlich sehr, sehr schwere Gegner mit den Vegas Golden Knights.
Ja, absolut. Ich denke aber schon, dass hier sehr viel ausgeglichen ist als in der anderen Serie und ich muss auch ein bisschen sagen, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil du vorhin gesagt hast, der Tiebreaker war das Head-to-Head. Ich dachte, der Tiebreaker wären die richtigen Siege in 60 Minuten gewesen. Und deswegen ist Colorado vor Vegas gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So oder so ist jedenfalls, muss man sagen, wenn Vegas, es gab ja quasi so ein Endspiel letztes Wochenende, ne? Da 2-1 für Colorado, lass das Vegas mal in die Verlängerung retten. Dann haben sie einen Punkt mehr und sind Erster und müssen sich nie mit den Wild rumschlagen. Gut, es gab danach noch so Proforma-Spiele, die haben alle, da haben sie aber beide alle gewonnen, aber im Endeffekt war das so ein Spiel. Und jetzt stehen sie da mit gleicher Punktzahl und durch den Tiebreaker, welcher auch immer, sitzt dann, muss Vegas sich mit Minnesota abgeben, die dieses Jahr wirklich gut gespielt haben gegen Vegas, gegen die Golden Knights. Und zwar dann nicht nur das gezeigt haben, was du jetzt gerade gesagt hast, sondern dieses neue Flair, was eben wirklich durch Kaprizov dazu gekommen ist, übrigens wahrscheinlich der vorauszusehendste Impact-Rookie aller Zeiten, so ungefähr. Ja, der sogar Sebastian richtig. Entschuldigung. Aber trotzdem weiterhin ja auch defensiv gut geblieben, so wie es in den letzten Jahren waren. Und da haben wir auch in der letzten Sendung, als ich dabei war, drüber gesprochen, da hatten sie noch ein Powerplay von unter 10%. Das hat sich jetzt so weit gebessert, dass sie quasi mindestens auf jeden Fall genauso gut sind wie Vegas. Also noch so ein Punkt, wo es sehr ausgeglichen ist. Also ich würde sagen, von den Serien, die wir heute besprechen, wir kommen dann später noch zu einer anderen, die wird bestimmt sehr interessant, ist das wahrscheinlich die man sich am ehesten angucken sollte oder vielleicht Zeit reservieren sollte, um so die für Zusammenfassung zu sehen, weil ich denke, die kann schon sehr eng werden. Also ich sehe, ne, also es gibt so die erste Reihe von Vegas ist einfach ein bisschen besser als die von Minnesota, selbst wenn da Kaprizov drin spielt. Wenn jetzt Martinez, ich bin mir nicht sicher, ist er wieder gesund oder nie, wenn er dabei ist, dann haben die vielleicht auch ein besseres Top-Verteidiger-Paar, aber die Tiefe jedenfalls in beiden Bereichen ist auf jeden Fall besser bei Minnesota, finde ich. Torhüter-Duell entscheidet meines Erachtens Vegas für sich, aber insgesamt denke ich, dass der Minnesota schon Chancen hat, da eine, ich will es gar nicht Überraschung nennen, weil die sind einfach ein wirklich super Team dieses Jahr. Jedenfalls hat, habe ich jetzt Vegas gesagt, Entschuldigung, Minnesota hat einfach die Chancen, auch Vegas zu besiegen, so wie es schon fünfmal geklappt hat in der Saison bisher.
Ja, ich meine, für Vegas ist es einfach so bitter gelaufen, wie es so laufen konnte. Du wirst in der kompletten Liga von 31 Teams Zweiter, holst 82 Punkte, die haben andere Teams nicht mal nach einer vollen Saison. Und dann, weil du irgendwie punktgleich bist mit Colorado, weil das beste Team halt auch aus deiner Division kommt und gar nicht so viel besser ist als du, spielst du auf einmal gegen den insgesamt Neunten. Ich meine, was ist das? Da können wir natürlich irgendwie mal generell über das Playoff-Format reden. Wie kann es sein, dass der Zweite gegen den Neunten spielt und nicht gegen den 15? Ne? Aber gut, so ist es halt. Ne? Und dann kommt noch das hinzu, dass du gegen Minnesota 5 direkte Duelle verloren hast und sogar 5 in Folge zwischendurch. Ne? Und ja, ich sehe Vegas trotzdem vorn, weil ich sie halt in allen Bereichen ehrlich gesagt gut sehe. Ne? Also da braucht man jetzt auch nicht wieder die ganzen Werte aufzählen, aber in all denen plus noch Überzahl und auch Fangquote sind sie echt extrem gut. Eines der besten Teams der Liga, sind sehr ausgeglichen. Und obwohl dieses Team ja nun mal nicht alt ist, vergessen wir bitte nicht, dass die 2017 zum ersten Mal in dieser Liga gespielt haben, finde ich, ist das mittlerweile auch eine eingespielte Mannschaft. Ne? Weil da ist jetzt nicht noch, klar, Petrangelo ist in der Abwehr dazugekommen, aber sonst hast du jetzt nicht so ein klassisches Team, wo du sagst, ja, die haben jetzt irgendwie nochmal 3-4 Leute dazugeholt in den vorderen Reihen, sondern wenn du guckst, so Pacioretty, Stone, Marchessault, Alex Tuck, William Karlsson, die sind alle schon etwas länger dabei und spielen jetzt alle auch schon ein bisschen länger zusammen. Und dann reden wir erst noch über die Torhüter. Klar, Robin Lehner und Fleury sind war von vornherein klar, dass es eines der besten Duos der Liga ist. Aber dass Fleury in dem Alter, wie alt ist er jetzt, 36 oder noch älter, nochmal so eine Saison spielt und quasi die beste Saison so seines Lebens, fast 93% Fangquote, weniger als 2 Gegentore. Es gibt ja auch nicht wenige Leute, die sagen, er müsste Torwart des Jahres werden. Finde ich schon absolut beeindruckend. Also ich sehe Vegas trotz allem vorne.
2 Punkte dazu. Ja, noch jemand dazugeholt, ne? Ist auch schwierig. Vegas dieses Jahr mehrmals nur mit, ich muss gerade zählen, 17 Leuten gespielt oder so, weil es einfach capmäßig gar nicht anders ging. Haben es irgendwie ja trotzdem geschafft, da wo zu stehen, wo sie stehen. Also das ist schon beeindruckend. Und das Zweite, und da kann ich dich ja nochmal fragen, speziell Chandler Stevenson, ist dir irgendwie, als er noch in Washington war, so ein bisschen, hättest du ahnen können, dass der da hier als erste Reihe Center Potenzial hat?
Nee, also so gut habe ich ihn nicht gesehen, aber ich fand den jetzt nie schlecht. Ist natürlich auch schwer gewesen, in Washington wie an Backström und Kuznetsov vorbeizukommen. Aber erste Reihe habe ich ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Nee.
Nochmal kurz zum Tiebreaker. Du hast natürlich recht, Markus, es ging um die Regulation Wins. Aber wenn man es runterbricht, dann wieder auf die Serie zwischen Colorado und Vegas, wenn sie eben diesen einen Sieg, die Golden Knights, von diesen 4, die sie geholt haben gegen Colorado in der regulären Spielzeit geholt hätten und nicht in der Verlängerung, dann wären sie vorn gewesen. Ja, aber es ist richtig, es ging tatsächlich um Regulation Wins, habe ich falsch gelesen. Okay. Ich habe noch, was die Abwehrarbeit anbelangt von den Vegas Golden Knights, fand ich extrem interessant, weil ich dann immer natürlich auf Moneypuck nochmal so ein bisschen schaue, gerade bei den Torwartstatistiken finde ich irgendwie ganz geil. Es sind auch Statistiken dabei, die sich Bernd für die DEL wünscht, die aber einfach nicht zu erfassen sind, aber die haben sie. Lena und Flurry, was die Prozentzahl der Schussversuche, die von den Feldspielern geblockt wurden, sind da auf Platz 1 und 2. Also ich dachte eigentlich, dass da Valamov auf Platz 1 ist oder ein Islanders Goalie, aber es ist tatsächlich, sind die beiden Golden Knights Goalies. Also da arbeitet auch die Abwehr davor und blockt einfach auch viel weg. Und das fand ich auch ziemlich geil.
Alte Dale Hunter Schule.
Ja, genau. Und nochmal den Vergleich zwischen Grubauer und Flurry bei Puck freezes above expected. Diese Statistik gibt es tatsächlich.
Das musst du mal erklären, bitte.
Also ich deute das so, wann tatsächlich begräbst du den Puck tatsächlich und hältst ihn tatsächlich in der Fanghand und wann spielst du weiter und dann wird halt geschaut, wer macht das öfter als im Schnitt und wer macht das seltener als im Schnitt. Wie das genau erfasst wird, wann du ihn freezen müsstest oder wann nicht, finde ich Wahnsinn, weil heißt es dann, ja, der Schuss muss so und so hart sein und es muss mindestens einer draufgehen und einen halben Meter bei dir dran sein, dann ist...
vielleicht von der Schussentfernung abhängig gemacht oder so.
Aber Grubauer ist bei 43 über erwartet und Flurry ist bei 68 unter erwartet. Also das sind 111 Unterschied. Absolut. Was ich ganz
geil. Ganz ehrlich, was ist gut, was ist schlecht?
Ja. Naja, aber also ich hätte so gedeutet, dass Flurry einfach dann ganz gern weiterspielt.
Aber ist das immer gut, das ist halt die Frage.
Ja, das ist natürlich, ja. Aber auf jeden Fall, also gut, dass Flurry der wildere Torhüter ist, hätten wir jetzt vorher ohne die Statistik auch gewusst, glaube ich. Wir machen weiter in der Central Division.
Ja, stopp, ich habe noch einen Gedanken ganz kurz zu Vegas, Minnesota. Ich habe nämlich eben noch was gelesen und ich frage mich, ob die Zuschauer da ein Faktor werden können. Vegas, da ist jetzt gerade ziemliche Öffnungsorgie, wie es ja so schön geframed heißt. Und klar, ist natürlich auch wahrscheinlich keine Stadt dieser Welt, hat so unter den Veranstaltungsverboten gelitten wie Vegas. Und da soll jetzt ziemlich viel geöffnet werden. Und ich habe in der Süddeutschen Zeitung war ein Artikel, habe ich gelesen, dass noch in der ersten Runde theoretisch die Golden Knights bis zu 15.000 Zuschauer in die Halle lassen dürfen und Minnesota nur 3.000. Und ist das ein Unterschied? Glaubt ihr, das macht einen Faktor aus?
Ich glaube, der einzige Unterschied könnte sein, ob sie dann tatsächlich wieder die Eröffnungsshow auch machen. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Ob da jetzt wieder ein Ritter oben steht in der eingeblendeten Burg und dann oder irgendwelche Ritter auf dem Eis sind und mit dem Schwert dann ins Eis stechen und das Eis bricht, das wird entscheidend sein. Zuschauer, glaube ich, nicht so wichtig.
Vielleicht kann man es ja nach der Serie beantworten, aber ich weiß nicht genau. Also ich habe mich ja dran gewöhnt, auch an die eingespielten Crowd-Noises so ein bisschen. Ich finde die, ehrlich gesagt, muss ich gar nicht so schlecht, weil wenn es so leise wäre wie sonst, wie ihr das manchmal seht im Stadion, dann wäre es, glaube ich, wirklich sehr bedrückend und man würde ständig daran erinnert werden. Jetzt mit echten Zuschauern ist ja schon fast wieder seltsam, sich das anzugucken. Da sind sitzen auf einmal welche und jubeln und so und mit Abstand und dann nur ein Krüppchen zusammen und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Unterschied ist. Und da sind ja auch wirklich fünfmal so viele Leute drin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war es auch immer so, man merkt das schon, dass dann jemand da noch jubelt und dazu ist und sowas. Und selbst wenn es nie voll ist oder so. Also, aber ob das jetzt der große Unterschied ist, weil es jetzt 3.000, ich meine, wenn es jetzt 15.000 und gar keiner wäre oder so, ne, da kann ich mir schon von jetzt aus vorstellen, dass es bestimmt ein Unterschied ist. Aber ob vielleicht die 3.000 das nicht auch schaffen, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass sie so ein bisschen Heimvorteil wenigstens so ein bisschen den gefühlt einimpfen, den Impfen ist ganz lustig in dem Zusammenhang, den Minnesota Wild, das mag ich nicht bezweifeln. Kann ich nicht jetzt entscheiden. Guck mal, lass uns mal danach sprechen. Dann 4-0 Vegas und dann sagt man, ja, es lag an den Zuschauern.
War das ein spontaner Gag eigentlich oder hattest du dir den zurechtgelegt? Weil wenn er spontan war, war er richtig gut.
Die Impfen?
Ja.
Ja, ich wollte injizieren sagen, aber okay. Das klingt ja noch schlimmer.
Okay. Die Central Division
also
haben wir noch.
Machen wir am Ende Tipps oder was? Oder müssen wir das in gar nichts? Wäre ja schön.
Nee, also ich tippe ungern einfach.
Okay, dann lass uns. Kein Problem.
Kannst du gerne machen, wenn du willst, aber also ich lehne mich einmal aus dem Fenster, wobei ich dann mir jedes Mal, wenn man so einen Vorschau-Podcast macht, dann nach so 2-3 Spielen denke, warum habe ich das eigentlich gesagt? Das ist völlig so unnötig. Bei den Carolina Hurricanes gegen die Nashville Predators in der Central Division, Erster gegen Vierter, habe ich tatsächlich, Bernd, keine Ahnung, wie Nashville diese Serie gewinnen will, weil erstens Carolina ja völlig zu Recht als einer der Mitfavoriten wieder auf den Stanley Cup gilt, weil sie wie gemacht sind für die Spielweise in den Playoffs. Dump ins und Forecheck offensiv gut und auch gut verteidigend gegen Dump ins und Forecheck. Und weil der beste Scorer bei den Natural Predators wieder Roman Josi ist mit 33 Punkten. Und dann hat noch Forsberg mehr als 30 mit 32. Gut, der hat auch ein paar Spiele verpasst. Aber trotzdem. Also ich weiß gar nicht, wie die Predators da mithalten sollen mit den Hurricanes.
Da ist neben Colorado St. Louis auch für mich die eindeutigste Serie.
Viel eindeutiger für mich.
Ja, ist wahrscheinlich eindeutig, hast du recht. Ja, wobei man sagen muss, in den letzten Wochen war Nashville echt stark. Ne? Die haben sich da nochmal echt gut rangekämpft. Ne? Aber trotzdem, Nashville hat für mich einfach das Problem, immer noch seit Jahren, die haben keinen Topcenter, weil Ryan Johansson ist für mich keiner. Forsberg ist für mich generell so der einzige, den ich als Topstürmer bezeichnen würde. Auch Matt Duchene ist längst keiner mehr. Klar, die Abwehr ist super mit Josi, Ellis, Ekholm, gar keine Frage. Aber trotzdem das Einzige, wo ich sie eventuell vorne sehe, ist das Tor, weil das ist die einzige Schwachstelle, die ich bei Carolina ausmache. Sonst, ich brauche jetzt nicht alle Spieler da aufzählen, das sind unfassbare Leute am Werk, sei es in der Abwehr, sei es im Sturm. Aber Peter Mrazek, der hat auch super Werte, spielt wahrscheinlich die Saison seines Lebens. Aber da kann man, finde ich, wirklich mal die Frage stellen, liegt das nur daran, dass die Mannschaft vor ihm so unglaublich gut ist? Weil er hat das vorher noch nie gemacht und er hat vorher auch noch nie so eine gute Mannschaft vor sich gehabt. Und das ist das Einzige, wo ich vielleicht denke, da könnte Carolina ein Problem kriegen, wenn er vielleicht in den ersten beiden Spielen ein bisschen wackelt und dann kommt eine Diskussion auf, ob er überhaupt noch der Richtige ist und sowas. Andernfalls sind die mir einfach viel, viel, viel zu stark.
Ja, das sehe ich auch so. Und wir haben ja diese Parallele zu dem 1-4-Matchup da aus der West Division. Wenn Nashville eine Chance haben will, dann ist das auf dem Rücken von Juuse Saros und seinen Leistungen auch aus den letzten Wochen und aus den letzten Spielen, die ja quasi dafür gesorgt haben, dass Nashville jetzt da in die Playoffs reingerutscht ist. Sonst sehe ich da auch keine Möglichkeit, für sie da irgendwie über die normalen Zufälligkeit, die Eishockey hat, so sag ich mal, da irgendwie groß aufzutrumpfen. Und was zu dem, was Bernd gesagt hat, selbst wenn Mrazek jetzt da vielleicht das erste Spiel oder die ersten beiden Spiele vielleicht ein bisschen schwächelt und dass man sagt, man müsste das dritte mit dem anderen Spieler anfangen oder mit einem anderen Torhüter, haben wir immer noch die Story von dem Alex Nedeljkovic, der als Rookie jetzt noch eine ziemlich, also dann würde es sich dann nochmal lohnen, ihn da ins Feuer zu werfen, sag ich mal, auch wenn er jetzt nur erst ein Rookie ist. Und ich denke, dann hat er vielleicht sogar eine bessere Option, als man zuletzt hat in den letzten Jahren, wo er immer schon die Torhüterleistung so ein bisschen die Achillesferse von Carolina gewesen sind. Das hat sich ja eigentlich nie geändert.
Ja, und bei Carolina, Bernd, es ist trotzdem, ja, die war jetzt immer Jahr für Jahr, heißt es immer, ja, die könnten echt weit kommen und logisch, Conference-Finale waren sie schon mal, aber so wie die...
Halbfinale.
Ja, Halbfinale waren sie schon mal. Aber so wie die Jahr für Jahr auch tatsächlich dann immer vor den Playoffs nochmal extra gehalten werden, kann man auch mal erwarten, dass sie vielleicht mal nochmal einen Schritt weiterkommen.
Ja, also das ist immer mal, entschuldigt, das war ja auch mein Punkt schon letztes Mal wieder, ne? Also die Serien, in denen sie ausgeschieden sind, zuletzt ein Spiel geworden von 9. Das ist eben jetzt auch nicht so, dass man sagt, da war unheimlich schwer für den Gegner, sie da zu schlagen. Was immer da die Gründe dafür gewesen sind, aber es bleibt ja da, dass das Ausscheiden dann immer sehr klanglos und nie besonders glorreich gewesen ist. Dafür, ja, dass wir sie alle ja so ein bisschen schon mindestens seit 2 Jahren so ein bisschen als Geheimfavorit so ein bisschen sehen.
Ja, aber ich finde, was man bei Carolina auch nie vergessen darf, ist das Alter der Spieler, ne? Weil die mussten auch erstmal irgendwie in ein gewisses Alter kommen und vielleicht erstmal diese Erfahrungen in den Playoffs sammeln. Weil wenn wir mal gucken, dass so ein Zvechnikov ist gerade mal 21, so ein Aho ist 23, so ein Terawein, okay, der ist ja schon 26, aber die waren ja in den vergangenen Jahren natürlich, das ist jetzt ein sehr kluger Satz, alle jünger, und mussten natürlich vielleicht auch erstmal ein paar Playoff-Runden erleben, um das zu machen. Und jetzt haben sie, meiner Meinung nach sind sie jetzt fast alle in dem richtigen Alter und haben jetzt die ersten Erfahrungen gemacht. Und jetzt, das sieht man ja auch, sie waren ja auch noch nie so stark in der Hauptrunde, wie es dieses Jahr war. Also ich finde, dieses Team ist wirklich über Jahre jetzt zusammengewachsen. Und ist für mich der ganz klare Favorit, dass ich mir allein die Abwehr, ich meine Hamilton, Slavin, Pesci, Brady Shea, das ist einfach eine gute Mannschaft, muss man sagen.
Völlig richtiger Einwand. Und jetzt nie ganz ernst zu nehmende Replik meinerseits. Ja, letztes Jahr weniger Erfahrung, weil sie jünger waren, ist ja klar. Aber da hatten sie Justin Williams dabei und es hat trotzdem nie gereicht.
Aber ich meine.
Ja, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint.
Aber die Topspieler, ne? Also klar,
ja, hast du recht.
Ein schlechter Mann, aber die, auf die es wirklich ankommt, die kommen jetzt alle ins richtige Alter. Ne?
Ja, sicher, da hast du natürlich recht.
Und dann haben wir zum Abschluss unserer Playoff-Previews noch eine richtig geile Serie mit dem, ja, schon legendären, muss man sagen, Battle of Florida zwischen den Florida Panthers und den Tampa Bay Lightning. Zweiter und dritter in dieser Division, in der Central Division, die ja eigentlich eine East Division ist. Aber egal, die zwei Mannschaften treffen aufeinander und Florida ist tatsächlich in der Tabelle die bessere Mannschaft gewesen, zweiter gewesen, fordert den Stanley Cup Champion, den amtierenden, heraus, der aber ja, wohl Kutscherow und Stamkos in Spiel 1 dabei hat und jetzt dann auch nicht so viel schlechter aufgestellt ist als in der vergangenen Saison, Bernd.
Ja, ich finde es komisch, dass du das Wort legendär benutzt, weil das würde ja voraussetzen, dass es dann eine Legende gibt und eigentlich haben die nie gegeneinander gespielt. Ne?
Ja, das war dann ironisch, aber schön, dass du es erklärt hast.
Ja. Sehr
danke.
Gerne.
Ja, danke.
Ja, es ist natürlich irgendwie ein krasses Duell, wenn man überlegt, wie diese Vereine so auseinandergegangen sind. Der eine ist ja eher über Jahre so ein Problemclub gewesen, der andere hat sich so total ein Vorzeigeklub entwickelt. Und ja, Florida hat immer ganz ordentliche Leute gehabt, aber hat es nie so richtig zueinander gefunden, im Gegensatz zu Tampa. Und dieses Jahr hat es sich echt umgedreht. Also nicht, dass Tampa schlecht gespielt hätte, ne? Die sind insgesamt in der Tabelle auch Neunter. Das kann sich absolut sehen lassen. Aber ich finde, Tampa hat nicht so eine Saison gespielt wie in den letzten beiden Jahren. Jetzt natürlich die Frage, war das quasi in Anführungszeichen Absicht, dass man sich gesagt hat, ey, wir wissen jetzt, auf was es ankommt. Und so eine Fabelsaison wie vor 2 Jahren, wenn wir dann kein einziges Spiel in Playoffs gewinnen, bringt uns auch nicht, sondern wir gucken mal, dass wir uns ordentlich qualifizieren, aber mehr auch nicht. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, Neunter zu werden ohne den besten Stürmer. Vielleicht einen also gibt ja Leute, die halten Nikita Kucherov vielleicht für den Top-3-Stürmer der Welt und ist ja egal, ob er Top-3 oder Top-10 ist, ja egal, wie viel, ist ein richtig guter Mann und wenn dir der fehlt, ist es schon mal nicht so einfach. Dafür ist es natürlich schon wieder krass, was Tampa gerissen hat, aber wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, Florida spielt gegen Tampa, hätte ich gesagt, ja, alles klar, ist eine 4-1-Serie und jetzt würde ich fast sagen, oh, da wäre aber jetzt kein Riesenskandal, wenn Tampa da ausscheiden würde.
Oder wenn man gesagt, Tampa wird Dritter in der Division, dann hätte man auch gesagt, na, das wäre schon ein bisschen überraschend. Jetzt ist es, nach dem Saisonverlauf ist es nicht so überraschend, weil die anderen jetzt wirklich nachweislich und auch ganz deutlich mindestens genauso gut und im Endeffekt jetzt, was die Tabelle angeht, auch besser sind. Deswegen ist es nicht mehr die große Überraschung, aber grundsätzlich hast du schon recht, das ist nicht die Übersaison von vor 2 Jahren sowieso nie und auch nie die vom letzten Jahr, als Tampa ja auch schon in der regulären Saison, als man den angemerkt hat, da, die haben da was auszuwetzen nach dieser 4-0-Niederlage in der ersten Runde gegen Columbus in den Playoffs vor 2 Jahren. Zwei Sachen, die auch in dieselbe Kerbe schlagen, so die letzten, wenn man sich so die letzten Spiele anguckt und das mache ich eigentlich immer ganz gern, weil ich finde, dass eine größere Korrelation, sage ich mal, zwischen den letzten regulären Saisonspielen und den Playoffs-Spielen hat oftmals, als wenn man die ganze Saison betrachtet, was dieses Jahr vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil es gibt ja nicht 82 Spieler, sondern es waren eben nur 56, aber trotzdem gucke ich mir das ganz gern an und das kommt auch das zu tragen. Ne? Tampa ist eben jetzt in den letzten Spielen doch ein bisschen abgesagt. Das gilt sogar für Andrei Vasilevskiy, den Torhüter, der ja die, ich glaube, immer noch das Abo quasi auf die Vezina Trophy hat, also den besten Torhüter der Liga, aber dessen Werte, und da spricht man wieder über das berühmte Goals Saved Above Expected, eben nicht mehr in dieser Wertung eben nicht mehr so haushoch über allen anderen Torhütern steht, die ganz oben in der Rangliste der besten Torhüter der Liga sind, sondern da ein bisschen abgesackt fast schon ist. Und der zweite Punkt, und wir haben ja, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich dabei war, aber es war jedenfalls eine von den Sendungen letztes Jahr am Ende nach den Playoffs, da haben wir drüber gesprochen hier, ob Victor Hedman vielleicht der beste Spieler der Welt ist zurzeit oder zur damaligen Zeit. Und man kann, glaube ich, heute zu Beginn dieser Playoffs mit relativ großer Wahrscheinlichkeit und mit relativ großer Richtigkeit sagen, dass es zurzeit eben nie ist, sondern von den Spielern, die bei Tampa in der Verteidigung spielen, jetzt nicht gerade die besten Leistungen, jedenfalls auch für seine Verhältnisse eben. Das ist wieder ein großes, hohes Niveau, von dem man da spricht, aber es ist eben nie das, was er schon mal gezeigt hat. Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, Florida kann da, selbst wenn es quasi in der Spitze vielleicht nie dieselben, Barkov ist vielleicht auch ein Top-10-Spieler der Welt, aber es bestimmt nie, wenn man den jetzt gegen Kucherov stellt oder so, würden bestimmt die meisten ihn vorher sehen. Aber insgesamt ist da die Breite, sage ich mal, in Florida schon so gut, dass ich mir vorstellen kann, dass die Tampa gefährlich werden können, so wie sie es quasi auch schon in der regulären Saison getan haben. Und dass Tampa, selbst wenn jetzt Stamkos und Kucherov zurückkommen, Kucherov quasi aus der Kalten und Stamkos, von dem wissen wir leider ja so ein bisschen, dass er immer so ein bisschen dauerverletzt ist und dann wieder ein bisschen gesund und das ist immer so ein bisschen hin und her. Also die müssen dann quasi sich schon mal ein bisschen am Riemen reißen, sage ich mal jetzt mal ganz altmodisch, um da gegen Florida, die gut funktioniert haben das ganze Jahr über und selbst so einen Ausfall wie den von Aaron Ekblad gut weggesteckt haben, da möchte ich nicht sagen, eine Chance haben, sondern da auch so durchgehen oder so, wie wir es vielleicht vor der Saison gedacht hätten.
Auch geil, dass ich, und das war wirklich ironisch, Florida gegen Tampa als legendäres Duell bezeichnen. Und mir fällt gerade ein, dass wir überhaupt nicht angesprochen haben im anderen Podcast bei der Serie Maple Leafs gegen Canadiens, dass es das zum ersten Mal seit 1979 gibt. Ja, okay, aber die Maple Leafs und die Canadiens sind jetzt vom Namen her auch nicht so groß wie die Panthers und die Lightning. Kannst du kurz nochmal erklären, Bernd, dass das wieder Ironie war? Nee, lass mal.
Die habe ich ja gar nicht erkannt in dem Moment. Ja. Deswegen.
Was ich bei den Panthers halt schon auch nochmal, die hatten ja schon vor der Saison ein ganz cooles Team, aber was ich dann schon auch nochmal interessant finde, ist, wenn man sich jetzt die Top 6, die aktuellen anschaut, dann sind da tatsächlich nur Barkov und Thibodeau ja auch die letzten Jahre schon da gewesen. Die haben Carter Verhaeghe vor der Saison von Tampa gekommen, möglicherweise der Spieler, der sich am meisten verbessert hat. Also man hat ja schon gewusst, dass er gut ist, wenn du in der AHL Topscorer bist, dann kannst du schon was. Aber er hat halt einfach in Tampa nicht die Top 6 Minuten bekommen, weil da einfach ja 6 davor waren. Jetzt Sam Bennett, der 15 Punkte in 10 Spielen gemacht hat und der auch letzte, aber insgesamt schon, ich habe mir gerade nochmal die Playoff-Statistiken von Bennett angeschaut, weil der in der vergangenen Saison bei Calgary ja so gut gespielt hat, dann in den Playoffs, der hat in der Regular Season 0,38 Punkte pro Spiel, in den Playoffs 0,63 Punkte pro Spiel, also ja, nicht ganz, aber fast doppelt so viele vom Schnitt her. Bennett ist der Nächste, dann hast du mit Tippett spielt er ja noch, der Rookie ist, den selber gedraftet haben und Duclair haben sie geholt vor der Saison.
Ah, endlich!
Ja, und dann hast du halt wirklich da 4 neue Spieler oder während der Saison gekommene oder vor der Saison gekommene und ja, und das funktioniert richtig gut und den Ausfall von Ekblad habt ihr schon angesprochen, auch das haben sie kompensieren können, also finde ich, das war Florida schon, das war schon, jetzt schon eine tolle Saison und ja, die kann noch ein bisschen weitergehen.
Also Duclair ist für mich immer noch ein absolutes Phänomen, weil wenn wir mal sehen, bitte, der hatte vergangene Saison in Ottawa, bei einem echt nicht gerade richtig geilen Club, hat er schon 40 Punkte in 66 Spielen gemacht, 23 Tore, also quasi jedes zweite Spiel getroffen. Und dann haben die den nicht verlängert und dann gibt's den irgendwie für 1,7 Millionen. Also finde ich total kurios. Der hat jetzt auch, ist jetzt nicht ganz ein Punkt pro Spielspieler, aber immerhin 32 in 43. Also finde ich für mich strange, dass man solche Leute immer liegen lässt. Und Florida hat's echt gut gemacht. Und ja, haben wir auch nicht einen schlechten Trainer. Ich kann mich nur erinnern, als Quenneville die 3 Titel mit Chicago geholt hat, hieß es, er ist der beste Trainer der Welt, besser als Babcock. Und dann, als er dann vergangenes Jahr, als es bei Florida nicht lief, hieß es, nee, der hat seinen Prüfer verschossen, das wird nichts mehr. Und jetzt ist er auf einmal wieder Kandidat für Trainer des Jahres. Ne? Also es ist irgendwie so ein Auf und Ab. Und ja, ist schon eine echt gute Mannschaft. Wenn man mal sieht, dass so ein Gusev da irgendwie in der 4. Reihe spielt, ja. Da gibt es so wie verschlechtere Offensiven.
Ja, das setzt sich ja also auch in den, also das mit den Überraschungsspielern setzt sich ja auch in den Hinterreihen fort. Also Gusev ist ja jetzt später dazu gekommen, noch quasi, nachdem er in New Jersey quasi rausgeflogen ist. Aber Alex Wennberg ist auch so eine Geschichte, wie hat er mit 2 Tore in 75 Spielen vor vorletzte Saison in Columbus auch quasi so ein bisschen vom Hof gejagt. Aber jetzt doch wieder quasi mit ansprechenden Leistungen ganz groß rauszuheben in der Verteidigung ist Mackenzie Weegar, von dem, ja, der wirklich so ein, der jetzt kein Geheimnis mehr ist. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch nie ihn so wahnsinnig auf dem Zettel, aber es hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass er ein guter Verteidiger ist und gut spielen kann, jedenfalls von diesem modernen Verteidigerspiel. Und da hat ja dieses Loch, was Ekblad gerissen hat, eigentlich sehr gut gefüllt. Also das ist vielleicht auch so ein, ja, ich möchte nie Erfolgsrezept nennen, vielleicht auch nie Rezept nennen, aber vielleicht so eine Erfolgserklärung so ein bisschen, dass du eben aus solchen Spielern, weil du hast deine Stars wie Barkov, Huberdeau und so weiter, und in dem Fall wäre es dann eben auch Ekblad gewesen, hat ja auch entsprechend gut gespielt, bis er sich verletzt hat, und dann füllst du das eben auf mit Spielern, die überdurchschnittlich, jedenfalls gegenüber ihren Erwartungen, Leistung bringen. Und dann hast du eben so eine Sache, dass du eben gegen so ein gutes Team, was wie Tampa, von dem wir wissen, wie gut es ist, dann quasi mit Heimvorteil, was immer das heutzutage bedeutet, in so eine Playoff-Serie gehst. Ja, und haben wir noch gar nicht von Bobrovsky gesprochen, der Russe und Torhüter, also doppeltes Rätsel so ungefähr. Entschuldigung, aber so ein bisschen aus unteramerikanischer Sicht gesprochen, von dem ja auch niemand garantieren kann, dass er nie doch mal wieder eine Serie raushaut, wo er sagt, oh, da war er jetzt der beste Spieler in diesen 7 Spielen und so weiter. Das kann ich mir durchaus vorstellen, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist.
Ja, und um noch einen Namen reinzuwerfen, Patrick Hörnqvist, also auch schon mit Pittsburgh Meister und ist jetzt auch 34, war jetzt auch nicht mehr unbedingt der Mann, um den sich noch alle anderen 30 Clubs gerissen haben. Und der kommt dann dahin. Ja, wenn ich mal auf die Zahlen gucke, auch wieder 14 Tore, 18 Vorlagen. Ja, also das ist schon ein ganz netter Mann für die hinteren Reihen.
Ne? Ja, und auch einen, den du einfach dann in so engen Playoff-Spielen auch mal ganz gut brauchen kannst für vielleicht so einen Abfälscher oder irgendwie einen Abstauber. Und
ja, vielen Dank, erinnere mich daran. Gut.
ja. Bist du Nashville-Fan oder was?
Mhm, ja, Dauerkarte. Ne? Ja.
Hat er gegen die Capitals auch mal sowas gehabt oder was?
Ja, hat auch gerne mal in Spiel 7 so Tore gemacht und sowas.
Echt? Okay, ich weiß, bei Hankus haben wir noch den Cup-Clinching, da wo halt der Schuss daneben gegangen ist und er haut ihn aus der Luft fast rein gegen die Predators in dem entscheidenden Spiel, wo dann Hagelin noch den Empty Netter macht. Das war doch Hörnquist mit dem Tor.
Ja, das war Hörnquist, genau.
Ja, aber Uyghur, um das vielleicht nochmal zu sagen, finde ich auch so, finde ich schon krass, ne? Dass ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, in welchem Draft es eigentlich war, und es ist tatsächlich der gleiche Draft, in dem auch Barkov gezogen wurde, und Barkov halt an 2 damals, der McKinnon an 1 und Barkov 2 und Mackenzie Uyghur, ja, eben 206, ja, genau. Und trotzdem schaffst du da dann Nummer 1 Verteidiger draus zu machen, der eben Nummer 1 Pick mit Aaron Ekblad dann vertritt. Und gar nicht so schlecht. Das war die Vorschau auf die NHL Playoffs. Der zweite Teil, den ersten Teil könnt ihr natürlich auch hören. Der zweite Teil ist jetzt ein bisschen länger geworden. Aber ja, wir hatten ja auch was zu erzählen. Danke an Markus Reinholdt, den ihr auf Twitter natürlich alle kennt, unter dem Handle Le Affon. Danke dir.
Ja, sehr gern.
Und danke an Bert Schwickerath, @B_Schwickerath. Danke dir.
Sehr gerne, Christoph Fetzer, Fetzi6.
@BisselHockey und natürlich www.steady.de/BisselHockey. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem Kampf um den Stanley Cup, mit den NHL Playoffs ab Samstagnacht. Und bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.